Liebe Freunde, ich freue mich, dass so viele Freunde, Mitglieder und uns Nahestehende zum Seminar gekommen sind. Möchten es doch Tage, trotz der relativ kurzen Zeit, möchten es doch Tage der Einkehr sein, möchten es doch Tage sein, in denen die Freunde auch zu einer inneren Wendung, zu einer inneren Ruhe kommen. Die Stelle ist aus dem Samyutta Nikayo und ist wiedergegeben im Samsaro. Der König Pasenadi sprach zum Erhabenen: Ich hatte jetzt, o Herr, mit Geschäften zu tun, die den Königen obliegen, die trunken sind von der Trunkenheit des Herrschens, die von der Gier nach Lust besessen sind. Was meinst du, großer König, da käme zu dir von Osten her ein glaubwürdiger, zuverlässiger Mann, der spräche zu dir: Ich habe zu melden, großer König, ich komme aus dem Osten. Da habe ich gesehen, wie ein großer Berg gegen uns herankommt, wolkengleich alles, was lebt, zermalmend. Tue, großer König, was da zu tun ist. Und es käme zu dir, großer König, ebenso vom Westen her, ein zweiter, glaubwürdiger, zuverlässiger Mann. Und es käme vom Norden her, ein dritter, glaubwürdiger, zuverlässiger Mann. Und es käme vom Süden her, ein vierter, glaubwürdiger, zuverlässiger Mann. Die sprechen zu dir: Ich habe zu melden, großer König, ich komme aus dem Westen, aus dem Norden, aus dem Süden. Da habe ich gesehen, wie aus dem Westen, aus dem Norden, aus dem Süden ein großer Berg gegen uns herankommt, wolkengleich alles, was lebt, zermalmend. Tue, großer König, was da zu tun ist. Wenn sich, großer König, gegen dich eine solche Riesengefahr erhebe, der furchtbarste Untergang von Menschen, wo es doch so schwer ist, Menschentum zu erreichen, was wäre da zu tun? Wenn sich, o Herr, gegen mich eine solche Riesengefahr erhebe, der furchtbarste Untergang von Menschen, wo es doch so schwer ist, Menschentum zu erreichen, was wäre da anderes zu tun, als recht zu handeln, in Frieden zu wandeln, Heilsames zu tun, Günstiges zu tun? So vermelde ich dir, großer König, künde dir, großer König, gegen dich ziehen Alter und Tod heran, was ist da zu tun? Wenn gegen mich, o Herr, Alter und Tod heranziehen, was wäre da anderes zu tun, als recht zu wandeln, in Frieden zu wandeln, Heilsames zu tun, Günstiges zu tun? So ist es, großer König, so ist es, großer König. Da gegen dich Alter und Tod heranziehen, was solltest du da noch anderes tun, als recht wandeln, in Frieden wandeln, Heilsames tun, Günstiges tun? Dieses Gleichnis von dem Berg, der auf uns zukommt, alles zermalmend, das würde heute im Allgemeinen anders gedeutet werden. Da sähe man die ganzen Gefahren, die tatsächlich auf die Menschheit zukommen, noch dazu sehr verhüllt, sehr, sehr leise und sehr wenig im Augenblick zu spüren. Und doch sind sie da und haben ihre Folgen. Da würde einer diese Sache als ein Gleichnis für die heutige Weltlage würde er ansehen. Anders der Erhabene, anders der Blick aus der Buddha-Lehre. Da zieht auf jeden, wo er sich auch befinde, ob jung, ob alt, zieht auf jeden diese Riesengefahr zu, Alter, Krankheit und Tod. Und gerade dieses was eigentlich für jeden immer da ist, das wird verdrängt. Und gewiss, wir befinden uns nicht von ungefähr in dieser Welt, in der diese Gefahren tatsächlich da sind, die tatsächlich sehr unfriedlich ist und die wenig kennt, das nicht durch Hass überwunden wird, sondern durch Liebe Hass nur überwunden werden kann, die dieses Gesetz absolut nicht versteht, bis auf Einzelne, bis auf kleine Gruppen, die es dann schon verstehen und die diesen Geist auch zu verbreiten suchen. Aber es geht hier gerade in der Buddha-Lehre auf den Einzelnen zu. Der Einzelne hat sich ja auch diese Welt geschaffen. Freilich, sie mag dann auch ihre eigene Entwicklung nehmen. Und der Einzelne kann sich in seinem Innersten von dieser Entwicklung abwenden. Er kann nichts im Tiefsten und Letzten aus seinem Innersten heraus mit dieser Entwicklung zu tun haben. Denn in der Buddha-Lehre ist es ja, dass also doch der Einzelne der ist, der sich diese Situation geschaffen hat und diese Situation immer wieder schafft und die gegebene Situation auch für sich durchaus immer wieder verändern kann. Denn wir haben ja doch den Anatta-Gedanken und ich hoffe, dass hier von meinen Zuhörern sehr viele doch auch die Werke unseres Lehrers Georg Grimm kennen, der gerade den Anatta-Gedanken in so klarer Weise dargelegt hat, dass er, wenn er wirklich von einem Menschen erfasst worden ist, dann auch auf ihn den größten Einfluss gewinnt. Es gibt genug Menschen natürlich, die aus der heutigen Sicht, wie sie allgemein herrscht, meinen, der Gefahr entfliehen zu können, indem sie, wenn sie in der glücklichen Lage sind, sich das leisten zu können, sich dann an einen sichereren Punkt der Erde begeben wollen. Aber dann muss ich doch hier Ihnen vorlesen, was gerade mal an Uttara Nikayo gesagt wird. Nehmt an, ihr Brahmanen, es entständen da vier Männer, den vier Himmelsrichtungen zugewandt, ausgestattet mit äußerster Schnelligkeit und Schrittlänge. Eine solche Schnelligkeit besäßen sie, wie die eines starken, geübten, gewandten und erfahrenen Bogenschützen, der mit einem leichten Pfeil mühelos über den Schatten einer Fächerpalme hinausschießt. Und die Schrittlänge dieser Männer wäre so groß wie die Entfernung vom Ostmeer zum Westmeer. Und der nach Osten gerichtete Mann und der nach Westen gerichtete Mann und der nach Norden gerichtete Mann und der nach Süden gerichtete Mann spräche, durchwandern will ich der Weltende erreichen. Und ohne Speise und Trank, ohne etwas zu kauen und zu genießen, ohne die Notdurft zu verrichten und ohne sich Ruhe und Rast zu gönnen, dabei 100 Jahre am Leben bleibend, wanderte er volle 100 Jahre lang. Ohne aber der Weltende erreicht zu haben, ereilt ihn unterwegs der Tod. Und warum? Weil durch solches Laufen das Ende der Welt nicht zu erkennen, nicht zu schauen, nicht zu erreichen ist. Das sage ich. Nicht aber kann man, ihr Brahmanen, das sage ich, ohne der Weltende erreicht zu haben, dem Leiden ein Ende machen. Als die Welt, ihr Brahmanen, gelten in der Ordnung des Heiligen die 5 Sinnenobjekte, welche 5 die Formen, Töne, Düfte, Säfte und Körpereindrücke, die begehrlichen, lieblichen, angenehmen, teuren, sinnlichen, reizenden, Diese fünf Sinnenobjekte der Brahmanen gelten in der Ordnung des Heiligen als die Welt. Wer aber sich schon näher mit der Buddha-Lehre befasst hat, der weiß, dass diese Welt nur durch diese unsere Persönlichkeit für uns da ist. Dass die Persönlichkeit der Mikrokosmos ist, in dem schon alle Gesetze des Makrokosmos auch vorhanden sind. Dass die Persönlichkeit also für uns durch unsere Persönlichkeit vorhanden ist und so dasteht. Deswegen heißt es ja auch im Anguttara Nikaya 4,45: Ich erkläre, dass in diesem mit Wahrnehmung und Bewusstsein behafteten 6 Fuß hohen hinfälligen Körper die Welt enthalten ist, der Weltentstehung, der Weltuntergang und der zum Untergang der weltführende Pfad. Dann wird natürlich mancher erschrecken und sagen, ja, der zum Weltuntergang führende Pfad, was soll darin eigentlich für ein Heil beschlossen sein, wenn von der Weltuntergang gesprochen wird? Aber wir haben eben gehört, dass tatsächlich erst mit dem Untergang der Welt das Leid völlig überwunden werden kann. Und es ist nicht so, dass wir hier mit einem Schlag diese Verbindung zur Welt lösen könnten. Und es ist auch nicht so, dass auf der ganzen, in dem ganzen Kosmos nur diese unglückseligen Zustände bestehen, wie sie hier doch tatsächlich viel da sind und wie sie auch sich so androhen. Also, dass es tatsächlich auch glücklichere Welten im Kosmos gibt, als wie sie die ist, in die wir hineingeraten sind. Und dass wir also die gegenwärtigen Umstände, wie sie uns geboten sind, nützen müssen, um ein innerliches Heil zu erreichen. Die Antriebe, die uns hier erhalten, für dieses und jenes uns geschickt machen oder auch uns das Leben erschweren, sind unsere alte Erbschaft. Die Gefahr liegt nicht außen, sondern sie liegt in uns. Nicht das ist das Wesentliche, was uns von außen her ereilt. Auch das, was uns da von außen her ereilen mag, das werden wir auch in dem Geiste ertragen, der uns aber nicht an dieses Äußere verhaftet, der uns also schon in einem vom Äußeren losgelösteren Zustande findet. Wir tragen diese unsere alte Erbschaft, die uns in die Verhältnisse einbindet, die uns nie zu Glück und Zufriedenheit kommen lässt, die tragen wir in uns. Die Gefahr liegt also in uns, nicht außerhalb von uns. Und dieser Berg, der nicht von außen auf uns zukommt, alles zermalmend, sondern von innen auf uns zukommen kann, dieser Berg zeigt uns die Antriebe, die wir haben. Und diese Antriebe sind an sich nicht bloß negativ zu bewerten, sondern haben auch ihre positive Seite. Denn sinnliche Lustbegier ist ein starker Faktor, uns im Strom des Lebens zu erhalten. Und alles, was da an Zuneigung, an Herzlichkeit und so weiter sich darum vereinigt, das kann auch für unser tägliches Leben ein starkes Plus sein. Und wir könnten ohne diesen, wenn dieser Faktor in keiner Weise da wäre für uns, könnten wir gar nicht existieren. Und letzten Endes sind wir alle ja, wenn wir uns erforschen, auch motiviert durch eine Tendenz zum Übelwollen, durch unsere Abneigungen, durch unsere Voreingenommenheiten, durch unsere Parteilichkeit. Das mag auch nicht immer bloß eine negative Seite sein, sondern das kann auch dazu führen, dass wir durchaus vorsichtig sind, dass wir eine gewisse Distanz wahren. Das kann auch für das Leben selbst auch eine positive Bedeutung haben. Genau die schläfrige Trägheit, von der die Rede ist, die kann auch den Menschen davor bewahren, im Leben davor bewahren und am Leben erhalten, eben dadurch, dass er sich gewissermaßen eine Elefantenhaut zulegt und sich mit Gleichgültigkeit wappnet. Eine Sache, die im Leben schon ihre Bedeutung hat. Also innere Unruhe kann uns auch zu großer Geschäftigkeit hintreiben, was durchaus auch im Leben seine Bedeutung haben kann und uns ja auch fördern kann. Aber wir können auch durch Unbeständigkeit hin und her gerissen werden und zu nichts kommen. So kann eben auch der Zweifel eine durchaus positive Seite haben. Er kann zu scharfer Betrachtung führen und uns auch sehr aufmerksam werden lassen. Wir können auch allerdings dadurch zur Skepsis kommen, zu einer rein negativen Haltung, wie sie bei so vielen tatsächlich heute der Fall ist. Wir können aber auch durch den Zweifel dahin kommen, dass wir die Dinge wirklich prüfen und dass wir auch letzten Endes gerade dadurch zur Butterlehre kommen und die Dinge der Wirklichkeit gemäß sehen. Was ich jetzt sagte, ist der Willensdrang, wie er sich äußert, wie er aber dann für die Butterlehre in einer ganz anderen Weise da ist. Denn hier in der Butterlehre kommt es ja darauf an, erst einmal still zu werden, eine Basis für betrachtendes Verweilen zu schaffen, eine Distanz zur Betrachtung zu gewinnen, wie es uns gerade der Anatta-Gedanke gibt. Der Anatta-Gedanke gibt uns ja eine Zuflucht sondergleichen und ist ein Richtungsweiser von ganz einzigartiger Bedeutung für den, der Verständnis dafür gewonnen hat. Und da allerdings müssen diese Antriebe, die sich so für das Weltleben so positiv äußern können, oder ebenso negativ auch, müssen diese Antriebe, die dauernd da sind, die der Ausdruck des Willensdranges sind, die müssen eben einmal schweigen. Und nur wenn sie schweigen, dann können wir zu einer wirklichen Betrachtung kommen. Dann können wir die Dinge, wie es in der Buddha-Lehre so oft heißt, Yatha Bhutam, nach der Wirklichkeit, der Wirklichkeit gemäß sehen. Von dieser Warte aus gesehen sind es gerade die fünf Hemmungen des reinen, erkennenden Schauens, nachdem wir eben in der Buddha-Lehre streben, die Dinge der Wirklichkeit gemäß zu sehen. Es sind die fünf Hemmungen des reinen, erkennenden Schauens, die es verhindern, dass wir die Dinge der Wirklichkeit gemäß sehen. Und hier allerdings will ich jetzt auch zitieren aus dem Kanon: Wenn man es Brahmane zu einer Zeit, in der das Denken vom Reize der Sinnenlust durchsetzt oder gar von ihm überwältigt ist, nicht der Wirklichkeit gemäß versteht, diesen aufgestiegenen Reiz wieder loszuwerden, zu einer solchen Zeit erkennt und sieht man nicht der Wirklichkeit gemäß sein eigenes Heil, sieht nicht des anderen Heil, sieht nicht beider Heil. Es ist Brahmane, wie wenn das Wasser in einer Wanne mit Lack oder Gelbputz oder mit blauer oder gelber Farbe vermischt wäre und ein gut sehender Mann wollte in ihm das Spiegelbild seines Gesichtes betrachten, er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Die Gleichnisse des großen Sehers, der ja ganz in der Christen Ursprünglichkeit die Wirklichkeit sah, wie sie ist, die sind überwältigend deutlich. Und gerade die Buddha-Lehren sind ja reich an Gleichnissen. Und so ist es auch hier, wenn hier der Reiz der Sinnenlust uns beherrscht und eine große Rolle spielt, dann ist es eben so, wie wenn das Wasser in einer Wanne mit Lack oder Gelbputz oder mit blauer oder gelber Farbe vermischt wäre und ein gut sehender Mann wollte in ihm das Spiegelbild seines Gesichtes betrachten, er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Und weiter, Brahmane, wenn man es zu einer Zeit in das Denken von Ärger durchsetzt oder gar von ihm überwältigt ist, das ist also auch die Abneigung, das ist also auch das sind also auch letzten Endes unsere Voreingenommenheiten. Und jeder von uns hat natürlich Zuneigungen und hat natürlich Abneigungen. Und auch die Abneigungen spielen ja für ihn eine wesentliche Rolle in seinem täglichen Leben. Und weiter, Brahmane, wenn man es zu einer Zeit, in der das Denken von Ärger durchsetzt oder gar von ihm überwältigt ist, nicht der Wirklichkeit gemäß versteht, diesen aufgestiegenen Ärger wieder loszuwerden, zu einer solchen Zeit erkennt und sieht man nicht der Wirklichkeit gemäß sein eigenes Heil, sieht nicht des anderen Heil, sieht nicht beider Heil. Es ist, Brahmane, wie wenn eine Wanne voll von kochendem, sprudelndem Wasser da wäre und ein gut sehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes darin betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Wir denken daran zum Beispiel, dass oft gesagt wird, ich koche vor Wut. Also wie sehr das Gleichnis auch wieder die Wirklichkeit wiedergibt. Und weiter, Brahmane, wenn man es zu einer Zeit, in der das Denken von Schlaffheit und Energielosigkeit durchsetzt oder gar überwältigt ist, nicht der Wirklichkeit gemäß versteht, diese aufgestiegene Schlaffheit und Energielosigkeit wieder loszuwerden, zu einer solchen Zeit erkennt und sieht man nicht der Wirklichkeit gemäß sein eigenes Heil, sieht nicht des anderen Heil, sieht nicht beider Heil. Es ist, Brahmane, wie wenn das Wasser in einer Wanne mit moosigen Wasserpflanzen bedeckt wäre und ein gut sehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes in diesem Wasser betrachten, er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Schlaffheit, und Energielosigkeit, ja, da ist nicht viel zu machen. Da sind wir ganz und gar bedrückt, in einer bedrückten Lage. Und da ist es wirklich so. Man kann in einer Wanne, die mit moosigen Wasserpflanzen bedeckt ist, da kann man das eigene Spiegelbild überhaupt nicht erkennen. Da ist von vornherein dieser Einblick ganz und gar unmöglich. Und weiter Brahmane, wenn man zu einer Zeit, in der das Denken von Gedankengestöber und Ängstlichkeit durchwogt wird oder gar überwältigt ist, nicht der Wirklichkeit gemäß versteht, dieses Gedankengestöber und diese Ängstlichkeit, die sie erhoben haben, wieder loszuwerden, zu einer solchen Zeit erkennt und sieht man nicht der Wirklichkeit gemäß sein eigenes Heil, sieht nicht des anderen Heil, sieht nicht beide Heil. Es ist, Brahmane, wie wenn das Wasser in einer Wanne vom Winde bewegt, sich kräuselte, wellte und ein gutsehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes darin betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Sehr treffend auch dieses Gleichnis, Gedankengestöber und Ängstlichkeit. Also ein Wasser, was vom Winde hin und her bewegt wird und es ganz und gar verunmöglicht, auch dadurch klar das eigene Bild im Wasser zu sehen, höchstens, wenn man es sieht, in verzerrter Weise. Und weiter Brahmane, wenn man zu einer Zeit, in der das Denken von Zweifelsucht durchsetzt oder gar überwältigt ist, nicht der Wirklichkeit gemäß versteht, diese aufgestiegene Zweifelsucht wieder loszuwerden, zu einer solchen Zeit erkennt und sieht man nicht der Wirklichkeit gemäß sein eigenes Heil, sieht nicht des anderen Heil, sieht nicht beider Heil. Es ist, Brahmane, wie wenn trübes, schmutziges, schlammiges, dunkel gewordenes Wasser in einer Wanne wäre und ein gutsehender Mann wollte das Spiegelbild seines Gesichtes darin betrachten. Er würde es nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Es ist hier die Rede von der Zweifelsucht. Und Zweifelsucht ist ja wohl auch gleichzusetzen mit Skepsis. Und wo die Skepsis herrschend geworden ist, da ist es wirklich wie trübes, schmutziges, schlammiges, dunkel gewordenes Wasser, da kann man nicht durchsehen, da kann man nicht durchschauen. Zweifel selber hat eine positive Bedeutung, wie ich vorhin schon sagte, wie im Leben auch in den anderen, die jetzt hier für uns als Hemmungen dastehen, als Hemmungen des erkennenden Schauens, hat auch da im Leben eine gewisse Seite, eine positive Bedeutung. Aber auch hier im Zweifel, wir wären ja auch nicht so zu einer selbstständigen Anschauung gekommen. Wir hätten ja auch den Weg nicht zur Buddha-Lehre gebahnt, wenn nicht eben Zweifel da gewesen wären. Zweifel hat auch eine positive Bedeutung und lässt immer wieder die Dinge untersuchen und will immer wieder klarer sehen. Aber Zweifelsucht ist sehr weit entfernt vom Zweifel. Zweifelsucht ist eben Skepsis. Und wo letzten Endes dann der Mensch zum bloßen Skeptiker wird, ist er negativ eingestellt. Ganz und gar negativ eingestellt. Und ja, der Weg zu jedem Weiterkommen ist verbaut. Also das ist die negative Folge, wenn einer sehr zum Zweifel neigt und dann in der Zweifelsucht stecken bleibt. Während Zweifel durchaus auch eine positive Seite hat. Ich möchte jetzt hier, weil ich von diesen zwei Seiten des Willensdranges, wie er dann vom Standpunkt der Lehre her sich als Hemmungen äußert, als Hemmungen des reinen erkennenden Schauens äußert, ich möchte sagen, dass natürlich auch der Buddha durchaus, und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein, einen Stufenweg lehrt. Es ist noch nie gut gegangen, ich habe das selber schon beobachten müssen, es ist noch nie gut gegangen, wenn einer die Sache übers Knie brechen will und einen extremen Weg einschlagen will. Das ist noch nie gut gegangen. Denn es ist dann wie bei der Gebirgskuh im Gleichnis, die nach besonders guten frischen Kräutern lüstern, da einsam ins Hochgebirge aufsteigt und dabei sich nur ihre Glieder bricht. Und also das Ergebnis ist ein negatives. Der Buddha lehrt uns einen Stufenweg, denn wir müssen gewisse Gegebenheiten, die eben einfach für uns da sind. Unsere jetzige Lage ist als Frucht des Karma für uns da. Wie auch Antriebe, diese fünf Antriebe, letzten Endes auch als Frucht des Karma da sind. Bei dem einen ist der viel stärker entwickelt, bei dem anderen jener viel stärker entwickelt. Es sind Antriebe, die wir brauchen und die wir aber gerade auch in einer gewissen Wendung, die wir in einer gewissen Abwandlung auch zu unserem Heile nutzen können. Denn es gibt ja in dieser Welt nicht bloß, es gibt ja auch nicht hier bei uns in unserer Welt bloß unglückliche Menschen, bloß Menschen, die in Angst leben, bloß Menschen, die letzten Endes nur im Alltag so aufgehen, dass sie ganz und gar vom Äußeren abhängig sind. Es gibt ja auch da Menschen, die einen gewissen Grad von Befreiung haben, einen gewissen Grad von Sicherheit haben. Die gibt es ja auch in der Menschenwelt. Und es finden sich ja auch da, gerade nach der Buddha-Lehre ist das ja eine so wichtige Sache, Wahlverwandtschaft zu erzeugen. Und die Wahlverwandten, die finden sich ja auch. Die finden sich auf allen Gebieten, die finden sich ganz im Untergründlichen, im Schlechten, im Negativen. Die finden sich aber in der mittleren Fahrt, die finden sich auch in jeder Beziehung. Finden sich diese Wahlverwandten, kommen zueinander, merken, dass sie zueinander gehören. Das ist auch ein gutes Moment, auch auf dieser Welt. Und auch sie haben ihren Einfluss. Und ist auch hier nicht alles Unheil. Es gibt auch hier Lichtblicke. Und diese Lichtblicke gibt es auch im Kosmos in noch stärkerer Weise. Darüber müssen wir uns klar sein. Es gibt natürlich auch tiefes Unglück, tiefe Verzweiflung und es gibt auch im Kosmos entschieden vielleicht noch viel unglücklichere Umstände und Zustände. Das ist auch, darüber müssen wir uns auch klar sein. Es ist tatsächlich eine mächtig hindernde Erbschaft, die aber in uns selber hindert, die Dinge der Wirklichkeit klar zu sehen, die uns das ist der eigentliche Berg, der alles zu verschütten droht, der auf uns zukommt. Und es gibt eben Menschen, die dann den letzten Rest ihres freien Willens infolge ihrer Lebensweise verlieren und dann geradezu vollkommen anheimfallen den Gegebenheiten. Ob das Heil hier in der Bejahung dieser Antriebskräfte liegt, in der restlosen Bejahung dieser Antriebskräfte. Ob das Heil im Stillwerden liegt, die ein ganz anderes Heil für uns aufleuchten lassen, das liegt an uns selbst. Wir sind Wesen, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen. Der Buddha erklärt ja von allen, die der Welt entronnen sind, entrinnen werden, weiß der Vollendete, dass sie dabei die fünf Hemmungen aufgehoben haben, die Triebungen des Gemütes, die die Weisheit lähmen, die sie bei den vier Grundlagen der Besonnenheit dass sie bei den vier Grundlagen der Besonnenheit den Geist wohl gefestigt haben und dass sie die sieben Erweckungen der Wirklichkeit gemäß entfaltet haben. Das Stillschweigen dieser fünf Hemmungen ist natürlich nicht nur bei dem da, der die Buddha-Lehre hat. Das Stillschweigen der fünf Hemmungen hat auch jeder, der einmal tatsächlich einer inneren Ruhe gewahr wird, der selbst einmal einen friedvollen Zustand erreicht. Auch wenn er kein Buddhist ist, auch einer, der zum Beispiel vielleicht durch autogenes Training oder durch eine andere Methode einen Zustand von Ruhe, von Befreitheit erlangt hat, der hat letzten Endes für diese Zeit die fünf Hemmungen überwunden. Aber das ist in der Buddha-Lehre eigentlich nur erstmal die Basis, die da sein muss, um zu einer höheren Schau zu kommen. Das ist erst die Basis dafür. Die fünf Hemmungen, die können nur einmal zur Ruhe kommen, auch wenn wir eine entsprechende Lebensweise führen. Wenn wir uns, auch um uns selbst bemüht sind, jedenfalls eine gewisse Harmonie zu verbreiten, wenn wir eine Umgebung haben, mit der wir in Frieden leben, wenn wir also nach Sittenreinheit streben, wenn wir eine gewisse Harmonie um uns zu verbreiten suchen. Dann allerdings haben wir auch erst die Möglichkeit, überhaupt zu einer Ruhe zu kommen, zu einer Ruhe, die im Stillschweigen dieser fünf Hemmungen bestehen. Und das ist dann eben tatsächlich für die meisten Menschen, wenn sie das erreichen, schon ein so ganz besonderer Zustand, dass es für sie der höchste Zustand ist. Und deswegen ist es so wichtig, gerade einmal zur Beruhigung, zur Überwindung dieser fünf Hemmungen zu kommen. Unser Thema ist darauf abgestellt, nur darüber zu sprechen, nur über dieses Wichtigste zu sprechen, was eben zum Stillwerden der fünf Hemmungen führen kann. Die meisten von uns, so nehme ich an, werden sich ja schon um meditatives Verweilen bemüht haben. Sie werden auch wohl herausgefunden haben, eine Sitzart, die für sie die gemäße ist. Es gehört natürlich, ohne dem Körperlichen jetzt so ein Übergewicht zu geben, es gehört natürlich dazu, dass wir eine Sitzart pflegen müssen, die auch es am allerbesten ermöglicht, dass wir in der ganzen Persönlichkeit, im ganzen Geist, seelisch leiblichen der Persönlichkeit davon erfasst werden. Man kann hier keine Vorschriften geben, du musst so und so sitzen. Da käme man gar nicht an, weil auch das ein Verkennen der Wirklichkeit wäre. Denn zum Beispiel zu diesem Palanka-Sitz oder Lotus-Sitz, der ja wohl der vollendetste Sitz ist, weil er auch äußerlich eine solche Einheit herbeiführt, weil er auch äußerlich alles auf einen Punkt konzentriert, weil er auch äußerlich alles schon so zusammenfasst, so ist er schon der beste Sitz, der überhaupt eingenommen werden kann. Aber er ist hier bei uns für die meisten Menschen gar nicht zu erzielen, weil er ihnen eigentlich nur Qual und bringt, nur weil er einfach für sie unmöglich ist. Es muss jeder den Sitz tatsächlich finden, der für ihn der beste ist. Denn die Buddha-Lehre ist ja eine Lehre, die keine Selbstquälerei herbeiführen will. Der Buddha hat Selbstquälerei abgelehnt, wie er auch abgelehnt hat die Hingabe, die rückhaltlose Hingabe an die Sinnenlüste. So hat er ebenso auch Selbstquälerei abgelehnt und immer auch in dieser Beziehung den mittleren Pfad gelehrt. Aber es gehört natürlich eine Haltung dazu, immerhin mit gerade aufgerichtetem Oberkörper da zu sitzen. Es gehört eine Haltung dazu, die eben die Konzentration am besten ermöglicht. Und es ist derjenige glücklich zu preisen, der gerade das auch sehr anstrebte aus seinem meditativen Verhalten her und der da auch Erfahrungen gewonnen hat. Wir wissen ja auch, dass dem Atmen eine besondere Bedeutung beigelegt wird, zum Beispiel die Atembeobachtung, und zwar bei allen Störungen auch immer wieder bei dieser Atembeobachtung bleiben, und es tritt dann tatsächlich, wenn man das befolgt, wenn man sich da nicht ablenken lässt, wenn man schließlich ganz und gar dabei bleibt, so tritt eine Beruhigung ein, tritt ein Stillewerden ein, ein Verschwinden der fünf Hemmungen. Und man kann dann auch, wenn diese Basis bereitet ist, kann man dann auch gerade den Atem selbst zum zum Betrachtungsobjekt machen, indem man ja weiß, dass gerade nach der Buddha-Lehre wir ganz und gar von der Nahrung abhängen. Dieses, die Persönlichkeit, sind. Und das Erkennen, gerade dieses Eingebundenseins in diese Bedingungen, das lässt uns deutlich erleben, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst, weil wir im tiefsten und letzten merken, es gibt einen Zustand, der über diesem Zustand liegt, der so völlig den Bedingungen unterliegt. Deswegen kann man auch dann lange dabei bleiben, beim Einatmen erkennen wir, wie wir von der Nahrung, denn auch der Atem ist feine Nahrung nach der Buddha-Lehre, wie wir beim Einatmen können wir erkennen, wie sehr wir von der Nahrung, von der stetigen Ernährung abhängig sind, und ebenso beim Ausatmen, wie wir auch dauernd abhängig sind vom Ausscheiden des nicht mehr Verwertbaren. Wie also das in einem, um ein Wohlbefinden zu sichern, wie dieses Einnehmen, dieses Einatmen, diese stetige Ernährung auch abhängig davon sein muss, von dem stetigen Ausscheiden des nicht mehr Verwertbaren, wie das in einer Übereinstimmung sein muss, damit überhaupt ein Wohlbefinden ist. Es kann uns das auch dann so unmittelbar zu einer Betrachtung der Abhängigkeit führen, der wir jeden Augenblick erliegen. Und so ist es auch, dass wir, wenn wir auf diese Art durch Atembeobachtung oder auch durch eine innerste Zuflucht zur Lehre, zu einer Ruhe, zu einem Stillschweigen der fünf Hemmungen gekommen sind, dass wir dann auch vor uns sehen, die Hemmung, die uns am allermeisten belästigt, der wir am allermeisten unterliegen, die uns am allermeisten quält, dass wir diese Hemmung dann vor uns sehen, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst, dass wir sie dann tatsächlich in unseren Blick bekommen und dass wir dann eben vom Stillwerden der fünf Hemmungen her hineingeleiten in das betrachtende Verweilen unter dem Anatta-Gedanken, unter dem Gedanken des Nicht-Selbst, von allem, was uns, was geworden, was hinfällig ist, was uns auch infolge unserer Anhänglichkeit oder im Grade unserer Anhänglichkeit immer wieder Leiden bringt, dass das nicht unser wahres Selbst sein kann. Man hält heute nicht viel vom bei sich bleiben, vom stiller werden. Ich las sogar kürzlich in einem Heft von der Evangelischen Zentralstelle, dass die Wiederverkörperungslehre oder die Überzeugtsein, das Überzeugtsein von der Wiederverkörperungslehre eine schlechte Tendenz hätte, nämlich die schlechte Tendenz, dass der Mensch sich dann zu viel mit sich selbst beschäftige. Und es ist ja heute so, dass anerkannt nur ist eine Tätigkeit, die von vornherein den Blick nach außen richtet, die von vornherein den Blick auf Soziale richtet. Aber es ist tatsächlich so, dass wir wissen, gerade vom Anatta-Gedanken her, wie wichtig es ist, dass wir jeden Tag einmal zu uns selbst kommen. Und ist uns das wichtig genug, dann werden wir auch jeden Tag einmal zu uns selbst kommen, wenn uns das wichtig genug ist. Und wir werden auch gerade da einen Kumulationspunkt der Besonnenheit, der Achtsamkeit finden, die dann auch doch wieder auch auf unser Wirken im Alltag ausstrahlt, aus der wir die wichtigsten Impulse empfangen. Denn die wichtigsten Impulse empfängt der Mensch auf eine sehr geheime, sehr leise Art. Die wichtigsten Impulse, die kann er, die sind einfach aus der Richtung herausgegeben, die uns der Anatta-Gedanke lehrt, dass uns letzten Endes nur ein Weg des Loslassens, des Befreiens von allem bloß Beilegungshaften, dass uns der noch zum Heile führen kann. Und wir erfahren dann aus diesem bei uns bleiben, aus diesem ganz in uns versinken, was dann schließlich den Gipfelpunkt eines meditativen Verweilens abgeben kann, da empfangen wir die wichtigsten Impulse, die man aber gerade nicht in Worte kleiden kann. Man erfährt etwas, das so unbeschreiblich liegt über diesem dauernden Eingebundensein, über diesem dauernden allen möglichen Bedingungen unterliegen. Man erfährt da etwas so ganz anderes, dass man gerade da einen Impuls empfängt, dieser Impuls aber lebendig bleibt und uns auch im Alltag begleitet und auch im Alltag immer bei uns bleibt und uns auch nicht verlässt. Und es ist die Verdeutlichung des Anatta-Gedankens. Es ist der Weg, den uns der Anatta-Gedanke zeigt, der dann auch eben zu einer entsprechenden Anatta-Erkenntnis führt, die ja auch viele Stufen hat und die uns sogar immer hoffen lassen kann, sondern diese Erwartungen werden auch still bei uns immer bestätigt, dass wir tatsächlich dann immer wieder Erfahrungen machen, die unseren Alltag durchleuchten, die über alles den milden Schimmer der Weisheit decken. Also das insofern ist keine verlorene Zeit, wenn wir immer mal wieder zu uns selbst finden, wenn wir immer wieder einmal bei uns bleiben. Es ist wirklich keine verlorene Zeit, sondern es ist die bestangebrachte Zeit, die wir haben können. Denn schließlich, letzten Endes, wenn wir auch, es ist sehr wichtig, dass wir betrachtendes Lesen pflegen, dass wir uns auch gerade in die Werke unseres Lehrers Georg Grimm hineinversetzen. Aber wir müssen ja schließlich selber auch dieses Buch selbst werden, ganz dieses Buch auch selber verkörpern und die Seiten in ihm immer wieder aufschlagen können, die für uns wichtig sind. Auch dann, wenn wir ganz für uns allein sind, dann müssen wir diese Seiten aufschlagen können, worin wir die besten Weisungen finden. Also insofern ist die Buddha-Lehre eine Lehre, die den Menschen ganz auf sich verweist. Und es gibt freilich die Zuflucht zu den drei Juwelen, es gibt die Zuflucht zum vollkommen Erwachten. Ohne ihn wäre dieser Heilsweg nicht offenbar geworden. Und insofern ist es die unerhörteste Sache, die überhaupt in diesem Weltzeitalter stattgefunden hat. Und es ist auch die Zuflucht zum Dhamma, zum Wunderding. Wie Georg Grimm nennt es gelegentlich das Wunderding in einem Zusammenhang auch mit Meister Eckhart. Also es ist dieses letzte und höchste, was uns darauf hinweist, dass es ein Heil gibt, ein Heil, was hinter all diesem Gewordenen, hinter all diesem, hinter all dem, was den Windungen dauernd unterliegt, liegt. Es ist der Hinweis auf die ewige Harmonie. Es ist der Hinweis auf den großen, den ewigen Frieden des Nibbana. Und es ist dann auch die Zuflucht da zum Sankha. Hier ist doch, wenn wir uns hier so zusammenfinden, so dürfte ja doch bei vielen auch tatsächlich das Wahlverwandte dazu beigetragen haben, dass wir uns tatsächlich immer wieder hier zusammenfinden. Also auch hier ist es eine große Freude, Mitwanderer zu wissen und immer wieder einmal mit ihnen zusammengehen zu können, immer wieder einmal mit ihnen zusammen sein zu können, immer wieder einmal mit ihnen uns unterreden zu können. Auch das ist für uns letzten Endes doch auch eine sehr große Freude. Und es gibt auch den Sankha, der sich hier durch die Wahlverwandten zieht, auch hinüber in andere Bereiche des Kosmischen geht und der eine sehr große Bedeutung hat. Und wir müssen uns bemühen, es ist nicht so wie im Christentum, dass man einfach aus seiner Not herausschreit, Gott helfe mir, ich weiß nicht mehr weiter. Es ist etwas insofern anders, als man auch Hilfe bekommt. Aber man muss diese Hilfe untermauern dadurch, dass man Wahlverwandtschaft herbeiführt. Und dieses Ringen um die richtige Wahlverwandtschaft ist ein sehr wichtiges Ringen, gerade in der Buddha-Lehre. Es ist so, auf den Menschen selbst wirken Einflüsse von den verschiedensten Seiten, sofern er für diese Einflüsse geöffnet ist. Und es können auch schlechte Einflüsse auf den Menschen einwirken. Unmittelbar oder mittelbar in einer auch in gewisser Beziehung geheimnisvollen Weise, weil er eben dafür geöffnet ist. Aber ebenso auch die Einflüsse, die heilsam sind, zum Heile führen. Auch diese wirken auf den Menschen dauernd ein. Aber er muss dafür eben auch wahlverwandt sein, er muss dafür geöffnet sein. Und das verlangt die Buddha-Lehre, dass man selber die Basis baue, auf der das möglich ist. Eine Lehre, die ja in der Beziehung schon einen großen Glanz verbreitet, dass sie doch schließlich das Heil offen sein lässt für alle Wesen, für alle fühlenden Wesen. Und wie weit der Begriff fühlende Wesen geht, vielleicht geht er immer noch etwas weiter, als man denkt. Mindestens geht er hinweg über das Tierreich, geht auch letzten Endes in das Pflanzenreich hinüber geht, und wir wissen nicht, wie weit er auch sonst noch geht, dieser Begriff fühlende Wesen. Er kann sehr, sehr weit gehen. Mit allen aber haben wir irgendwie eine Verbindung. Mit allen gibt uns die Buddha-Lehre irgendeine Verbindung. Und dann auch dieses. Es wird ja gerade im Christentum, wird ja dem Buddhismus wohl und auch ihm verwandter Lehren, mehr oder weniger verwandter Lehren, es sind die Manichäer, Katharer und so weiter, ihnen wird ja doch der Vorwurf gemacht, dass sie einen Dualismus lehren, dass sie nicht alles vom lieben Gott, vom Weltschöpfer herführen, sondern dass sie ein dunkles Prinzip von Ewigkeit her wirken sehen, wie auch ein helles Prinzip. Und diese beiden Prinzipien eben in ewigem Widerstreit. Nun ja, ich möchte sagen, sie begehen aber dann den schweren Fehler, dass sie diesen Dualismus, den sie vorwerfen für die Entstehung der Welt, dass sie den Dualismus in alle Zukunft weiter bestehen lassen, indem hier Gottesreich, hier Reich der Verderbnis, hier Reich der Seligkeit, hier Reich der Qualen, dass sie das in Ewigkeit weitergehen lassen. Ganz im Gegensatz zur Buddha-Lehre, wo immerhin auch der Gedanke der Bodhisattvas groß ist, man wolle erst dann erlöschen ins ewige Heil, wenn man auch alle Wesen erlöst wisse. Also ist da ist auch immerhin das drin, was also das letzten Endes doch in jedem Wesen auch die Buddha-Wesenheit da ist. Und dass auch diese Buddha-Wesenheit doch auch kann einmal erstehen und einmal da sein. Sie wird vielleicht einmal erstehen und einmal da sein. Wann ist das Zeitliche, ist natürlich spielt dabei keine Rolle. Denn wenn wir den Anatta-Gedanken richtig erfassen und wenn wir richtig tatsächlich im Meditativen verbleiben und einmal so richtig in uns hineinsinken, voll innerer Gewissheit, dass wir eine Sicherheit über aller Sicherheit finden können, dann haben wir eben in diesem Moment, es kann doch uns manchmal so gehen, dann haben wir in diesem Moment doch Raum und Zeit überwunden. Dann spielt in diesem Moment Raum und Zeit keine Rolle für uns. Und das ist ein sehr seliger Moment, gerade die Überwindung von Raum und Zeit im innersten Erleben ist doch ein gewaltiges, ein unbeschreiblich großes Ereignis. Und dazu bietet uns gerade die Buddha-Lehre auch Weg und Steg, gerade über den Anatta-Gedanken, den Gedanken der Loslösung von allem bloß Beilegungshaften. Und was heißt Beilegungshaft? Nun ja, alles, was zu uns hinzutritt, was zu uns hinzukommt und eben vergänglich, hinfällig und letzten Endes auch immer für uns leidvoll wird. Denn es mag ja sein, dass vielleicht manchmal sogar ein gewisses Glück vorhanden ist, wenn etwas vergeht, man denkt an eine schwere Krankheit, aber Sterben ist für alle da und ebenso auch krank werden. Aber wenn einer eben doch relativ gesund sich durchs Leben bringt und ein hohes Alter erreicht, so eines Tages kommt das Ende. Und wenn er an den Dingen hängt, wenn er eben das Leben schlechthin als das Einzige, was ihm als Schatz anvertraut ist, wenn er es als einzigen Schatz ansieht, dann wird er eben Leiden haben. Dann doch zuletzt, gerade umso mehr, je mehr er am Leben gehängt hat. Und so, dann werden ein anderer, der unter dem Anatta-Gedanken stand, der für den bleibt dann nur noch eine Last liegen, von der gilt, die gehört mir nicht. Die bin ich nicht, die ist nicht mein Selbst und bleibt im Samsara und hoffentlich in einer höheren Situation, in einer geläuterteren Situation, dann wird er mit erfrischten Kräften eben dann seinen Weg weiternehmen. Heute Nachmittag, liebe Freunde, will ich zuerst, wollen wir dann eine Puja machen, aber nicht nachher gleich stilles Verweilen, sondern wir wollen nur nochmal über die Betrachtungsart sprechen und dann wollen wir jeder still für sich in dem gemäßen Sitz sah, das sind ja hier auch einige Sitzgelegenheiten da. Dann wollen wir also still verweilen. Aber erst wollen wir mal eine Putscha machen und dann mal darüber sprechen, wie man eine Meditation gestalten kann noch und dann ein stilles Verweilen. Wenn die Buddha-Lehre in uns lebt, sind wir eben nicht verlassen, durchaus nicht verlassen. Auch wenn wir einmal ganz für uns bleiben, auch wenn wir einmal ganz allein sind, wir sind da nicht verlassen. Wir wissen uns da auch von Kräften und Mächten umgeben, die in Wahlverwandtschaft eine Verbindung zu uns haben. Und wir wissen auch gerade im Loslösen von dem Bloßbedingten, wissen wir auch, dass wir eine Zuflucht in uns haben, die nie von außen kommen kann, die eher fest, aber von innen da ist. Allerdings wird erfordert, dass man das auch an sich probiere, dass man auch den Buddha-Weg gehe und auch immer wieder einmal zur Gewissheit bei sich selbst gelange. Das ist natürlich drin. Das kann uns niemand nehmen. Das ist die Aufgabe, die wir uns an uns selbst erfüllen können. Insofern ist auch das, dass wir unser eigenes Heil durchaus lieben müssen und durchaus haben wollen müssen. Also es heißt nicht umsonst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich selbst in einem höheren Sinne nicht liebt, der kann auch einem anderen nichts geben. Der kann einem anderen auch nichts geben. Sondern es gehört auch dazu, dass man um das eigene Heil wissen muss und dass man auch das eigene Heil lieben muss und dass man auch so nur wird auch einem anderen etwas Entsprechendes geben können. Auch nur so kann man dem anderen ein Entsprechendes geben. Wenn man sich selbst, einer, der sich selbst hasst oder der sich selbst so, ach, mir ist alles egal und so weiter, der hat weder für sich selber ein Heil, noch wird er einem anderen irgendein Heil bringen können. Das heißt, er wird keinem anderen irgendwie mal eine Richtlinie geben können, eine Anregung geben können. Denn etwas anderes tun, als Anregungen zu geben, kann man ja an sich nicht. Man kann nur Anregungen geben und die stoßen dann auf aufnahmefähige Menschen oder eben nicht. Oder es ist wie ein Acker, wie ein Saatkorn, was auf einen fruchtbaren Boden fällt. Oder es fällt auf einen steinigen Boden, wo es nicht aufgehen kann.